Der Weltraum. Unendliche Weite.
Die Science-Fiction-Serie Star Trek ist schon immer optimistischer gewesen als der Zeitgeist.
Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41249.
1987, 17 Jahre bevor der Duden zum ersten Mal das Wort vegan erwähnt, transportiert die Enterprise gerade eine Delegation vom Planeten Antica.
Ich musste Sie rufen, Sir.
Mitten in der Einsamkeit des Weltraums kommt es zum Eklat.
Es geht um die Wünsche, die Nahrung der antikanischen Delegierten betreffen. Die gewünschten Tiere wurden an Bord gebeamt, man wollte sie zubereiten, aber die Antikaner wollen, dass wir sie ihnen lebend servieren. Ja.
Wir ernähren uns schon seit Generationen nicht mehr von Tieren.
Wir haben doch gesehen, dass ihr Menschen auch Fleisch esst.
Wir haben etwas gegessen, das wie Fleisch aussieht, aber es wird aus pflanzlichen Stoffen synthetisiert. Das Produkt ist von echtem Fleisch nicht zu unterscheiden.
Ekelerregend.
Der antikanische Botschafter schüttelt sich bei der Vorstellung damals genauso wie wohl viele Zuschauer.
Ihr seid Barbaren.
Doch heute, 35 Jahre nach der Erstausstrahlung, arbeiten Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt tatsächlich an unserer Zukunft als ekelerregende Barbaren. Ich bin Jakob Schmidt und das hier ist Wen dürfen wir essen? Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek über die Geschichte, Ethik und Zukunft unserer Lust auf Fleisch. Folge 5: Fleisch aus dem Labor. Eine kalte, riesige Fabrikhalle in Niedersachsen. Arbeiter wuchten mit Schaufeln Berge von Fleisch in rotierende Maschinen. Die Rügenwalder Mühle gehört zu den größten Wurstherstellern Deutschlands. Rund 300 Tonnen Schweine- und Geflügelfleisch werden hier jede Woche in Teewurst, Frikadellen und Mortadella verwandelt. Aber wenn nebenan in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung heute neue Rezepte entstehen, steht Fleisch von Tieren immer seltener auf der Zutatenliste.
Okay, die Textur, die ist schon mal schön geworden. Die ist richtig schön cremig.
Gute Rauchnot.
Katrin Groß und Patrick Bühr stehen an einer der Arbeitsflächen in der firmeneigenen Küche. Vor sich haben sie kleine Schälchen mit Zutaten aufgereiht.
Also ich habe hier eingeweichte Texturate. Die neuen, die wir testen wollen, einfach mal zu gucken, wie sie pur schmecken.
Die beiden arbeiten an der Lösung eines scheinbar unmöglichen Problems.
Neuen Basis funktionieren.
Wie imitiert man einen Geschmack, den jeder kennt, wenn man die wichtigste Zutat nicht verwenden kann?
Also für die Teewurst ist die Entscheidung auf ein Erbsenprotein gefallen. Ich sag mal als Entscheidung für das Erbsenprotein und gegen Weizen und gegen Soja, weil es ist ein streichfähiges Produkt. Das heißt, die Eigenschaften, die Soja so besonders machen, die Gelierung beispielsweise, ist etwas, was sich in einem streichfähigen Produkt einfach negativ auswirken würde. Andere Produkte wiederum, da brauche ich einfach was geliert, was schnittfest ist. Und danach sucht man eben seine Rohstoffe aus.
Diese Rohstoffe müssen zwei Fähigkeiten haben. Das im Fleisch enthaltene Protein ersetzen und das gewünschte Mundgefühl treffen.
Wollen wir erstmal nach Gefühl rüber oder direkt schon was abwägen?
Mit Geschmack im eigentlichen Sinn hat ihre Auswahl noch nicht viel zu tun.
Er darf halt nicht stören. So hat beispielsweise eine Sojabohne einen nussigen, bohnigen Geschmack. Erbsen haben teilweise noch eine gewisse Bitterkeit, die natürlicherweise durch die Pflanzeninhaltsstoffe mitgebracht wird. Und das gilt es dann im Ende in der Applikation zu nutzen oder zu kaschieren oder umzumünzen.
Dieselben Pflanzen kommen in unterschiedlichsten Formen zum Einsatz, je nach gewünschtem Biss. Zum Beispiel als sogenannte Flakes, die in etwa so aussehen wie Haferflocken. Als Crumbles, eine Art große Krümel. Oder als Texturate, die ein bisschen an Popcorn erinnern.
Also wenn ich eine faserige Struktur haben möchte, gehe ich eher auf solche Texturate. Die werden mit Wasser eingeweicht, die saugen sich dann voll, die rehydrieren. Und wenn ich die dann auseinanderreiße, dann ziehen sich faserige Strukturen und geben mir dann auch den entsprechenden Biss in meinem veganen oder vegetarischen Endprodukt.
Und erst, wenn die richtige Haptik gefunden ist, erhält das Fleisch durch Würzen seinen typischen Geschmack.
Also es gibt, ich sag mal, Basisaromen, wo ich sage, das ist erstmal mein Grundgeschmack. Das ist dieses Umami, leckere, würzige. Und dann kommen die Fleischnoten obendrauf. Also ich sage, okay, nach welche Richtung soll es schmecken. Und wenn es gewollt ist, je nach Produkt, kann ich noch spezielle Aromen hinzusetzen, dass ich gepökelt habe, dass ich gekochten Geschmack beispielsweise habe, um meine Basis eben fertig zu entwickeln. Und darauf setzen wir dann die Gewürzmischung.
Der Umami-Geschmack, der die Grundlage der Würzmischung bildet, ist eng mit dem Geschmack von echtem Fleisch verbunden. Seit der Antike kennen wir süß, sauer, salzig und bitter als Grundrichtungen des Geschmacks. Und seit dem 19. Jahrhundert wissen wir, dass es tatsächlich einzelne Geschmacksknospen auf der Zunge gibt, die genau diese Geschmäcker wahrnehmen können. Evolutionsbiologen glauben, dass jeder dieser Geschmacksrichtungen eine eigene, überlebenswichtige Funktion hat. Bitter warnt uns vor giftigen Pflanzen, sauer vor verdorbenen Früchten, süß weist auf Kohlenhydrate hin und salzig auf Mineralien. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt der japanische Chemiker Ikeda eine fünfte Geschmacksrichtung, die wir als würzig und deftig empfinden. Er nennt sie Umami. Und wie sich später zeigt, gibt es auch eine fünfte Sorte von Rezeptoren auf der Zunge, die uns das Gefühl von Würzigkeit vermitteln. Immer dann, wenn das Essen Glutaminsäure enthält, einen zentralen Baustein von Eiweiß und damit von Fleisch. Wir tragen also alle einen eingebauten Fleischdetektor in uns. Und den müssen die Entwickler auch bei Ersatzprodukten zum Anschlagen bringen.
Wenn wir die Basis haben, setzen wir darauf die Gewürze. Ich sag mal, ähnlich wie im Fleischbereich, aber doch anders, weil die veganen, vegetarischen Produkte die Gewürze ganz anders aufnehmen. Man muss häufig mehr dosieren und die Gewürze zum Teil auch anders zusammensetzen, weil die Würzkomponenten einfach je nach unterschiedlicher Basis unterschiedlich durchkommen.
Im Fleisch haben wir für viele Geschmäcker haben wir ein gewissendes pufferndes Element. Das heißt, eine Spitze zu viel Koriander, eine Spitze zu viel Pfeffer verzeiht das Fleisch. In fleischlosen Produkten geht man schnell an Grenzen, die man mit etwas mehr sofort überreißt. Und dann schlägt die Gewürzigkeit sehr stark durch.
Aber Haptik, Umami-Noten und Gewürze sind nicht alles, was die Entwickler bei der Kreation beachten müssen.
Das Auge ist ja absolut mit. Stellen Sie sich vor, ein Schnitzel, was ganz braun ist, ja, von außen und von innen, ist der Erwartungshaltung nicht sonderlich hoch. Von daher müssen wir die Rohwaren schon so aussuchen, dass sie einfach das gut darstellen, was der Verbraucher unter richtig und lecker versteht.
Nebenan in der neuen Produktionshalle werden die Rezepte dann in die Tat umgesetzt. Zähe rosa Masse wird in Bottiche abgefüllt, frisch gepresste Würstchen baumeln an Ständern wie von einer Wäscheleine. In einem metergroßen Rührtopf wird aus Pflanzenfasern, Fett und Wasser vegane Teewurst. Ein Mitarbeiter schüttet die Zutaten säckeweise zusammen.
Also ich bin gelernter Fleischer.
Der Markt für vegetarische und vegane Ersatzprodukte wächst jährlich um über 30%. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland versucht mittlerweile, ihren Fleischkonsum zu reduzieren und bezeichnet sich selbst als Flexitarier. Die Rügenwalder Mühle macht schon heute mehr Umsatz mit ihren Ersatzprodukten als mit Fleisch von Tieren. Einige Analysten erwarten, dass Fleischalternativen schon 2040 weltweit einen größeren Marktanteil haben werden als das tierische Original. Aber auch die Herstellung von Ersatzfleisch verbraucht Ressourcen. Und wie? Die Menge an Soja, die auf der Welt angebaut wird, hat sich seit 1960 mehr als verzehnfacht. Allein in der Europäischen Union importieren wir jedes Jahr mehr als 30 Millionen Tonnen. Der Anbau von Soja ist einer der Hauptgründe für die Abholzung des brasilianischen Regenwaldes. Alles andere also als klimafreundlich. Aber nur 2,6% des globalen Sojas werden zu Tofu verarbeitet. Und lächerliche 2,1% zu Sojamilch. 77% hingegen verfüttern wir an Tiere. Wir verbrennen sogar mehr Soja in Form von Biodiesel, als wir Tofu essen. Und so sehr Soja auch zur Abholzung des Regenwaldes beitragen mag, noch 8-mal mehr Regenwald wird vernichtet, um Weideland für Rinder zu gewinnen. Der Klimawandel ist ein schlechtes Argument gegen Ersatzprodukte. Ihr eigentlicher Feind bleibt der unterlegene Geschmack.
Our competition is the animal.
Unsere Konkurrenz ist das Tier.
That's always what we're measuring ourselves to. We're really working to take down the cow.
Wir wollen die Kuh besiegen.
Ich bin in Kalifornien, Hier im Silicon Valley, in direkter Nachbarschaft zu Google, Facebook und Co., hat sich die Kreation von Fleischersatz zu einem Hightech-Projekt entwickelt. Die Firma, die ich besuche, ist mit einem Produkt bekannt geworden, das aussieht wie ein ganz normales Burger-Patty. Doch dahinter stecken 2 Milliarden Dollar Investment.
Our approach at Impossible Foods is to have a very scientific and technology-driven approach.
Unser Ansatz bei Impossible Foods ist wissenschaftlich und technologieorientiert.
We took basically the first 5 years.
Unsere ersten 5 Jahre haben wir damit verbracht, Fleisch auf molekularer Ebene zu verstehen.
Laura Kleiman verantwortet als Flavor Scientist die Entwicklung neuer Produkte bei Impossible Foods. Gemeinsam mit mehreren hundert anderen Wissenschaftlern arbeitet sie daran, die Rätsel unseres Geschmacks zu entschlüsseln.
Ein Geschmack besteht eigentlich aus 2 Dingen. Dem eigentlichen Geschmack und dem Geruch. Unter Geschmack versteht man die 5 Grundgeschmacksrichtungen, die man auf der Zunge wahrnimmt. Aber was Lebensmittel wirklich einzigartig macht, ist ihr Geruch. Das kommt von den verschiedenen Geruchsmolekülen, die unser Gehirn beim Verzehr eines Lebensmittels als ein bestimmtes Muster erkennt. Nehmen wir zum Beispiel den Geschmack von Rindfleisch. Die meisten Leute denken, das wäre nur eine Substanz, sowas wie ein Rindfleischmolekül. Aber das ist es nicht. Es ist eigentlich eine Kombination von hunderten verschiedener Moleküle, die unser Gehirn dann als Rindfleisch registriert.
Sie führt mich zu einem Gerät, in das man kleine Glasflaschen mit Proben von Lebensmitteln hineingeben kann.
Wir wollten das aufschlüsseln und herausfinden, welche verschiedenen Aromastoffe für den Rindfleischgeschmack verantwortlich sind. Dafür verwenden wir Gaschromatographie, Olfaktometrie, um diese wirklich komplexen Mischungen von Aromamolekülen aufzuschlüsseln. So können wir verstehen, was die einzelnen Moleküle sind und wie sie das sensorische Erlebnis des Fleischverzehrs beeinflussen.
In ihrem Labor haben die Forscher die Prozesse, die beim normalen Kochen stattfinden, simuliert und so herausgefunden, welche Stoffe es sind, die sich beim Erhitzen in die typischen Fleischaromen verwandeln.
Nachdem wir herausgefunden hatten, was diese Vorläufermoleküle sind, und es handelt sich eigentlich nur um sehr einfache Nährstoffe wie Aminosäuren, Zucker und Vitamine, stellten wir beim Kochen dieser Mischungen fest, dass sie nicht besonders nach Fleisch schmeckten. Es war würzig und irgendwie nah dran. Aber es fühlte sich nicht richtig an. Und der entscheidende Teil, der fehlte, war das Vorhandensein von Häm.
In der Forschungsküche darf ich dieses Häm, die Wunderzutat von Impossible Foods, probieren. Und nicht zufällig sieht sie genauso aus wie Blut. Als Bestandteil von Hämoglobin transportiert Häm normalerweise den Sauerstoff durch unsere Adern und durchströmt die Körper aller Menschen und Tiere.
What do you think it tastes like?
Und, wonach schmeckt es?
Im ersten Moment ist der Geschmack nur ungewohnt. Nach ein paar Augenblicken wird er dann metallisch. Es fühlt sich an, als hätte ich mir auf die Lippe gebissen. Dieser kleine Hauch von Blut, sagt Laura Kleiman, und die Aromen, die beim Erhitzen daraus entstehen, sind das Geheimnis hinter dem Geschmack von echtem Fleisch.
Ursprünglich hatten wir entdeckt, dass Häm in großer Konzentration in den Knollen der Sojawurzel vorkommt. Wenn Sie eine Sojapflanze aus der Erde ziehen und die Knöllchen aufschneiden, werden Sie sehen, dass sie blutrot sind.
Weil die Mengen viel zu gering sind, um das Häm direkt aus der Wurzel zu gewinnen, haben die Forscher die Gene aus dem Soja extrahiert und in die DNA einer Hefe eingepflanzt. Diese genmanipulierte Hefe wächst jetzt in großen Brauereikesseln und verwandelt dabei eine zuckrige Lösung in das begehrte Häm.
Das war eine unserer wichtigsten Entdeckungen. Beim Kochen passiert chemisch exakt dasselbe wie beim Kochen eines Tieres.
Am Ende soll sich das Produkt so wenig wie möglich vom Original unterscheiden. Auch jedes andere Detail wird deshalb gewissenhaft kopiert. Laura Kleiman zeigt mir zum Beispiel etwas, das wie ein grinsendes, klapperndes Gebiss aus Metall aussieht.
So this is an example of one of those different pieces of equipment.
Solche Geräte verwenden wir zum Beispiel.
Some people kind of call it an e-mouth.
Manche Leute nennen es einen Elektromund. Aber im Grunde ist es eine Nachbildung menschlicher Zähne. Sie können ein Burger-Patty oder ein Stück Steak hineinstecken. Dann übt das Gerät über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Kraft aus, um Kauen nachzuahmen. Sie können das wiederholen und das Gerät misst die Kraft, die jeweils nötig ist. So erfährt man zum Beispiel, wie zart das Fleisch ist, wie elastisch es ist und ob es zurück in seine Form springt.
Das unbescheidene Ziel dieser Anstrengungen ist nicht weniger als die Welt zu verändern. Denn anders als die Rügenwalder Mühle sieht Impossible Foods in der Zukunft gar keinen Platz mehr für Fleisch.
Wenn wir die negativen Auswirkungen der Tierhaltung auf den Klimawandel wirklich rückgängig machen wollen, müssen wir die Tierhaltung ganz abschaffen. Ich glaube, wenn wir erst mal anfangen zu reduzieren und Verbraucher die Vorteile nachhaltigerer Entscheidungen begreifen, wird es irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig sein, Tiere für Fleisch zu züchten. Ich bin überzeugt, dass die nächsten Generationen zurückblicken und sagen werden, dass es Wahnsinn ist, dass wir jemals Tiere zur Fleischgewinnung verwendet haben.
That's crazy that we ever used animals to get meat. It's just one of the most inefficient technologies that we have.
Und der Ansatz von Impossible Foods ist lange nicht der radikalste. Längst ist ein globales Wettrennen um die besten Innovationen entstanden. Auf der anderen Seite der Erde, in Israel, liegt einer der Hotspots für die Suche nach dem Fleisch der Zukunft. Eine ganze Reihe von Unternehmen hier arbeitet mit dem Geld von mächtigen Investoren an demselben Ziel: echtes Fleisch. Das Konzept dahinter ist simpel. Fleisch ist nichts anderes als tierisches Gewebe. Und tierisches Gewebe besteht aus Milliarden einzelner Zellen. Unter den richtigen Bedingungen, in der richtigen Nährflüssigkeit, hat jede einzelne dieser Zellen das Potenzial, sich auch außerhalb eines Körpers zu teilen und exponentiell zu vermehren.
We can take the cells from an animal,
wir können Zellen von einem Tier nehmen,
make them immortal, essentially allow them to grow forever.
Sie unsterblich machen und erlauben ihnen im Prinzip ewig zu wachsen.
When you're doing that, you can produce, well, everything you want to eat.
Und wenn sie das tun, können sie alles produzieren, was sie essen wollen.
Jakob Nachmias ist der Gründer von Future Meat, eines der Unternehmen, die mit der praktischen Umsetzung am weitesten sind.
This is where the real magic happens.
Hier geschieht die eigentliche Magie.
Jakob Nachmias und ich stehen in einem Raum mit großen, glänzenden Metalltanks, die durch unzählige Rohre und Ventile miteinander verbunden sind.
Die Nährlösung wird in einem Tank zubereitet und speist dann diese beiden riesigen Behälter, die zusammen etwa 500 Kilogramm Fleisch pro Tag produzieren können.
500 Kilogramm Fleisch pro Tag at peak production efficiency.
Das ist im Grunde eine Kuh pro Tag, in einem Raum, der vielleicht so groß ist wie ein Wohnzimmer. Wenn man bedenkt, dass eine Kuh etwa 10 Monate braucht, um heranzuwachsen, kann man sich vorstellen, welche Flächen wir hier ersetzen.
In einem der Tanks entstehen die Muskelzellen, die dem Fleisch seinen Biss geben. Im anderen wachsen die Fettzellen, die Träger des Aromas sind.
Die Temperatur wird konstant auf 37 Grad gehalten, was der Temperatur des Tieres entspricht. Und die Zellen wachsen einfach. Man braucht also nur die Energie, um die Temperatur stabil zu halten und die Kulturen kontinuierlich und langsam zu mischen. Es gibt keinen Grund, ein ganzes Tier wachsen zu lassen. Es ist nicht nötig, das Gehirn, die Haut, das zentrale Nervensystem oder die inneren Organe zu züchten. Wir erzeugen nur das Fleisch.
Was heute einfach klingt, ist ein technologischer Durchbruch. Bis vor 5 Jahren waren Anlagen wie diese für den Biotechnologieprofessor reine Science-Fiction.
Ich took my sabbatical at MIT.
Ich nahm mein Sabbatical am MIT und jemand rief mich an und fragte, was ich von In-vitro-Fleisch halte. Und ich sagte ihm, dass ich es für das Dümmste halte, was ich je in meinem Leben gehört habe. Er fragte, warum. Und ich sagte, wissen Sie, ich berate die pharmazeutische Industrie seit über 10 Jahren. Ich weiß, was man mit Zellen machen kann. Zellen produzieren riesige Mengen an Abfallprodukten wie Ammoniak und Laktat.
Bleiben diese Abfallprodukte in der Nährflüssigkeit, töten sie irgendwann die Zellen. So wie die Hefe im Wein stirbt, wenn der Alkoholgehalt zu hoch wird. Jakob Nachmias konnte sich deshalb nicht vorstellen, dass so die enormen Mengen an Zellen hergestellt werden können, die für Fleisch nötig sind.
Aber dann fing ich an nachzudenken und das Gute war, dass ich Zeit hatte. Ich saß am Charles River, trank meinen Kaffee und dachte, Moment mal, ich habe Freunde, die Fliegenlarven züchten. Wir sprechen hier von Würmern, die ungefähr die Größe eines halben Millimeters haben, nur ein paar tausend Zellen pro Tier, und die können sie für $1 pro Kilogramm züchten. Und meine Erkenntnis war, dass diese Würmer, obwohl sie sehr klein sind, eine aktive Leber hatten.
Ausgehend von dieser Erkenntnis entwickelt er ein patentiertes System, bei dem die Nährflüssigkeit aus dem Bioreaktor herausgepumpt und durch eine Art Dialysegerät geleitet wird. Eine Membran filtert darin Giftstoffe heraus, während die für das Zellwachstum wichtigen Moleküle erhalten bleiben. Die Apparatur übernimmt so die Aufgaben einer Leber. Nur so, sagt Jakob Nachmias, ist es möglich, Zellen in der nötigen Dichte zu züchten.
Sie können im Grunde 100 Millionen Zellen in einem so kleinen Volumen haben. Okay.
Jakob Nachmias zeigt mit Daumen und Zeigefinger etwa die Größe eines Spielwürfels.
Das entspricht fast der natürlichen Dichte von Fleisch.
Die entscheidende Frage aber ist, schmeckt es auch wie Fleisch? Direkt nebenan, von der Pilotfabrik nur durch eine Glaswand getrennt, liegt eine große Showküche. Der hauseigene Chefkoch von FutureMeat heizt gerade die Pfanne vor. Wenn Investoren und Geschäftspartner zu Besuch sind, dann sorgt er dafür, dass die Produkte so zubereitet werden, wie die Entwickler es sich vorgestellt haben.
This is lamb kebab.
Das ist unser Lammkebab, ein typisch israelisches Essen. Es hat einen markanten Geschmack, der mit pflanzlichen Ersatzprodukten schwer zu erreichen wäre. Es riecht wie Fleisch. Es fühlt sich an wie Fleisch. Man kann sogar sehen, wie es karamellisiert. Das ist die Maillard-Reaktion. Es ist ein Prozess, bei dem die DNA der Zellen mit den Proteinen und den Lipiden im Inneren des Fleisches reagiert und hunderte von aromatischen Verbindungen erzeugt, die für den Geschmack und die Textur des Fleisches entscheidend sind. Aber genug geredet.
Wollen Sie probieren?
Der Chefkoch drapiert 2 unscheinbare Fleischbällchen säuberlich auf einem Teller. Die ganze Situation hat etwas Bizarres. Während ich mir vorsichtig einen kleinen Bissen abschneide, stehen mehrere ausgewachsene Männer um mich herum und schauen mich an, als ob sie noch nie jemanden gesehen hätten, der ein Kebab isst. Fast ein bisschen angespannt warten sie darauf, was ich jetzt sage.
Fantastic.
Yeah, it's pretty good.
Nicht schlecht, oder?
Der Kebab schmeckt erstaunlich unspektakulär. Eben genauso wie echtes Fleisch. Das Verrückte ist nur, sich vorzustellen, dass er nicht im Körper eines Tieres herangewachsen ist, sondern in einem der Tanks, auf die ich hinter der Glaswand immer noch schauen kann.
So you started with kebab,
und war Kebab Ihr erstes Produkt?
No, it's actually the second.
Tatsächlich ist Lamm das zweite.
We started with chicken.
Wir haben mit Hühnchen angefangen.
Lamb is the second and pork is gonna be
Lamm ist das zweite, Schwein wird das dritte und Rind das vierte. Und dann machen wir mit Fisch weiter.
And the difficulty, does it vary between und unterscheiden sich die Tiere in der Schwierigkeit der Herstellung oder ist alles gleich schwierig? Es
gibt einen großen Unterschied zwischen Hühnern,
die im
Wesentlichen winzig kleine Dinosaurier sind, und Säugetieren, also Lamm, Rind und Schwein. Aber alle Säugetierzellen verhalten sich sehr, sehr ähnlich.
Sie
mögen ein bisschen andere Dinge zu essen und brauchen leicht unterschiedliche Umgebungen. Aber sie sind alle so ähnlich, dass wir unser System sehr schnell für neue Spezies adaptieren können.
To the point where we can really ram extremely fast on all the different species.
An dieser Stelle eine kleine Randnotiz. Jakov Nachmias sagt nicht umsonst, dass Hühnchen Dinosaurier sind. Tatsächlich stammen alle heute lebenden Vögel von Dinosauriern ab. Genau genommen sind Dinosaurier sogar nie ausgestorben, denn biologisch gesehen sind Vögel Dinosaurier. Wenn man jetzt bedenkt, dass das Haushuhn heute mit Abstand der häufigste Vogel auf der Erde ist und die Menschheit jedes Jahr 70 Milliarden Hühner schlachtet, dann kann man sich ausrechnen, dass wir heute wahrscheinlich jede Woche mehr Dinosaurier töten als der Asteroid vor 65 Millionen Jahren. Aber das nur am Rande.
So do you think that one day maybe cultured meat will also be able to be better?
Glauben Sie, dass In-Vitro-Fleisch eines Tages auch in der Lage sein wird, die Natur nicht nur zu imitieren, sondern zu verbessern?
So let me tell you a secret. You already ate it.
Sie haben es eben gegessen.
The lamb kebab that you ate had
Das Lammkebab, das Sie gegessen haben, hatte 70% weniger gesättigte Fettsäuren als ein normaler Lamm- oder Rindfleischburger.
Wenn es nach Jakov Nachmias geht, werden wir in Zukunft nur noch solches Fleisch essen. Er träumt davon, schon bald alle Ställe und alle Schlachthöfe der Welt durch das leise Summen von Zellkulturtanks zu ersetzen.
This is a planetary revolution.
Das ist eine planetare Revolution.
Not a national one, not a cityscape one. We need to produce this.
Wir müssen das hier
everywhere.
Überall bauen.
Dutzende seiner Konkurrenten arbeiten an derselben Vision. Startups wie Meatech 3D entwickeln Fleischdrucker, mit denen sich die Zellen in beliebige Formen gießen lassen. Sie alle sind überzeugt, dass sie Fleisch gesünder, umweltfreundlicher und leckerer machen werden als das Original.
It sounds too good to be true because it is too good to be true.
Es klingt zu schön, um wahr zu sein, weil es genau das ist.
Denver in Colorado. Joe Fessler ist investigativer Journalist und schreibt über die Lebensmittelbranche.
You can have it all, right?
Sie müssen auf nichts verzichten.
You don't have to kill an animal.
Sie müssen kein Tier mehr töten. Sie müssen sich nicht mit all den Umweltauswirkungen auseinandersetzen. Es verspricht uns Essen ohne Schuld.
Monatelang hat er in der Welt der Zellkulturtechnologie recherchiert, um deren Möglichkeiten und Grenzen zu verstehen.
This is not a new technology, believe it or not.
Das ist keine neue Technologie. Die Unternehmen, die In-Vitro-Fleisch herstellen, suggerieren gerne, dass es sich um eine radikale, grundlegend neue Technologie handelt. Und tatsächlich haben Menschen noch nie kultivierte tierische Zellen gegessen. Aber wir kultivieren tierische Zellen schon seit langem. Für die Herstellung von Impfstoffen, für Gentherapie und für die Produktion monoklonaler Antikörper. Die Technologie existiert. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Zellproduktion drastisch zu erhöhen, hätten Unternehmen wie Pfizer das schon längst versucht.
Es sind diese Erfahrungen aus Jahrzehnten der praktischen Anwendung, sagt er, die uns skeptisch machen
sollten.
Das sind extrem teure Verfahren. Und wenn man diese Prozesse zur Herstellung von Medikamenten einsetzt, zum Beispiel für Gentherapie, ist das auch sinnvoll. Denn die ist zwar teuer in der Herstellung, aber das Produkt kostet auch entsprechend.
Doch bei Unternehmen, die diese Technologie für die Herstellung von Fleisch nutzen wollen, geht diese Rechnung nicht auf.
Es gibt ein grundlegendes Missverhältnis, denn der Prozess ist sehr, sehr teuer. Aber das, was sie als Endergebnis schaffen, ist eines der billigsten Produkte der Welt. Man kann nicht einfach tierische Zellen in einer Brauerei oder in einem Hinterzimmer eines Restaurants züchten. Das ist ein unglaublich anfälliger Prozess, der in einer sterilen Umgebung stattfinden muss.
In other words, there can't be any bacteria.
Mit anderen Worten, es darf überhaupt keine Bakterien oder Viren geben. Denn sonst gelangen sie höchstwahrscheinlich in die Bioreaktoren und verderben den Prozess. Wenn auch nur ein kleines Bakterium durch einen kleinen Riss in einem Rohr oder so in den Reaktor gelangt, züchten sie am Ende nur noch Bakterien, weil sie sich viel schneller vermehren als tierische Zellen.
Solange wir an den Regeln der Biologie nichts ändern können, glaubt Joe Fessler, ist dieses Problem unlösbar.
Eine meiner Quellen erklärte mir das so. Wenn man dieses Zeug billig herstellen und die Welt damit ernähren will, braucht man riesige Anlagen, so wie wir heute riesige Mastanlagen und riesige Schlachthöfe haben. Aber für die Zellkultur braucht man auch saubere Anlagen. Und das Problem ist, beides geht nicht. Je größer die Anlage, desto schwieriger wird es, die aseptischen Bedingungen aufrechtzuerhalten, die man für erfolgreiche Zellkultur braucht. Aber je kleiner die Anlage und je einfacher die Reinigung, desto teurer das Fleisch.
So there's a kind of built-in bottleneck there.
Joe Fessler hat sich durch detaillierte Gutachten gearbeitet, Studien analysiert und mit zahlreichen Informanten gesprochen. Je tiefer er in die Zahlen einstieg, desto mehr ungelöste Probleme hat er entdeckt. Es
ist nicht ein heiliger Gral, der gefunden werden muss.
There are multiple breakthroughs that are needed.
Es bräuchte mehrere. Echte Durchbrüche, riesige Fortschritte, die Nobelpreise wert wären, wenn sie tatsächlich gemacht würden. Mehrere Nobelpreise.
Multiple Nobelpreises.
Der Artikel von Joe Fessler ist in der Branche eingeschlagen wie eine Bombe. Einige Optimisten hat er zu Skeptikern konvertiert. Andere haben ausführlich begründet, warum sie alle Probleme für lösbar halten. Tatsächlich weiß heute niemand, ob wir uns in einer Investmentblase befinden, die jeden Moment platzen kann. Oder ob In-vitro-Fleisch eher mit Solarzellen zu vergleichen ist, die heute schon günstiger sind als noch vor 10 Jahren für 2050 vorhergesagt. Aber mit ihrer Vision von Fleisch, für das kein Tier mehr sterben muss, stehen die Startups zumindest nicht allein. 3 Monate nach Erscheinen von Joe Fesslers Artikel hat die Firma von Jakob Nachmias $347 Millionen Investment eingeworben. Der wichtigste Geldgeber? Tyson Foods, der zweitgrößte Fleischkonzern der Erde. In der nächsten und letzten Folge: Wie verändern wir die Welt, wenn es schon so schwer ist, uns selbst zu ändern?
Meine Hauptgegner sind die Konsumenten und Konsumenten, die das Zeug kaufen, die den Knopf drücken, der diese ganze Kettenreaktion nach sich zieht.
Und leben wir in Zukunft alle vegan?
Wenn wir uns nicht selbst vernichten, könnten wir buchstäblich Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Jahre länger existieren. Können Sie sich vorstellen, dass wir all diese Zeit weiterhin Tiere essen werden? Irgendwann wird das aufhören. Und wenn es nicht in diesem Jahrhundert ist, dann im nächsten.
Das war Folge 5 von Wen dürfen wir essen? Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Die Autoren und Produzenten sind Janis Funk und ich, Jakob Schmidt. Redaktion Tobias Nagorny. Neue Folgen gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und wenn ihr solche und andere nachhaltige Themen super findet, dann seid ihr bei uns genau richtig. Grüße vom Bayern 1 Umweltpodcast Besser Leben. Ich bin Melitta Wahlam.
Und ich bin Alexander Dalmus und wir wollen zusammen mit euch mit jeder Folge ein bisschen umweltschlauer werden. Wie ist es zum Beispiel mit den Holzöfen und dem Feinstaub? Ist das alles so schlimm oder kommt es doch nur auf den Filter an?
Außerdem sparen wir Energie mit wirklich guten, kostenlosen und echt ganz praktischen Tipps. Oder wusstet ihr zum Beispiel, was das Wasserkochen mit Deckel allein in einem Jahr an Geld spart?
Denn das beschäftigt euch derzeit ganz besonders und ist ja auch gut für die Umwelt, wenn wir Ressourcen sparen.
In der 5. Staffel ab 16. September testen wir außerdem elektrische Familienkutschen, also E-Vans mit Platz für 7 Fahrgäste und mehr. Wie weit kommt man da? Wie viel Platz ist da drin? Und ist das Laden einfach?
Besser Leben, der Bayern 1 Umweltpodcast mit guten und nachhaltigen Infos für euren Alltag.